die Zeit rennt. Mhm. Und wenn nach hinten immer mehr Leute sozusagen auch Handwerkerkapazitäten, Materialien und so benötigen und haben wollen, dann wird es sicher nicht billiger.
Hurra, wir bauen! Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Und jeder von euch war bestimmt schon mal in einem alten Haus und stand vor einem Fenster und hatte das Gefühl, vor einer Windmaschine zu stehen, weil der Wind durch die ganzen Ritze und Schlitze durchgekommen ist. Und wohlgemerkt, bei geschlossenem Fenster hatte man das Gefühl, dass der Wind einem die Haare zerzaust. Das zeigt natürlich, dass die Energiebilanz in so einem alten Gebäude katastrophal ist, und es zeigt auch, dass man an den Bestand gehen muss und renovieren muss, um die Klimaziele zu erreichen. Aber wie renoviert man nachhaltig? Deswegen freut es mich sehr, dass mir Johannes Kreise gegenüber sitzt. Er ist geschäftsführender Vorstand bei der DGNB. Ich würde dich einfach bitten, Johannes, stell dich doch einfach kurz vor und erzähl kurz, was die DGNB denn so macht.
Die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, ist ein Zusammenschluss von Menschen und Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das nachhaltige Bauen nach vorne zu bringen und eigentlich in die Breite zu bringen. Vision, nachhaltiges Bauen normal zu machen, denn wir haben ja, glaube ich, an den Klimazielen gemerkt, es ist nicht gut genug, wenn das einzelne Leuchttürme sind, sondern wir müssen es in die Breite bringen. Und um das zu leisten, das hinzubekommen, haben wir im Prinzip Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist zum einen das Netzwerk, dass wir Menschen zusammenbringen, die sich letztendlich in den Fähigkeiten, in dem Wissen, in dem Tun ergänzen. Und darüber dann auch das Thema Awareness, also Aufmerksamkeit schaffen. Das zweite Instrument, ganz wichtig, Nachhaltigkeit messbar zu machen. Messbar machen, warum ist es wichtig? Nur wenn es messbar ist, kann es auch bestellt werden und in irgendeinem Vertrag nachher niedergelegt werden. Sonst sagt der Richter am Schluss, naja, was war das jetzt eigentlich, ein Gefühl oder ein, klar, dieser Teil ist wichtig, und das ist das Zertifizierungssystem, das sind die Kriterien für nachhaltiges Bauen. Das ist nicht der Anspruch, dass es richtig ist, das ist der Anspruch, dass man hier mit Nachhaltigkeit in der Breite beschreiben kann und letztendlich die einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit beschreiben und messen kann und dann damit bestellen kann. Und das dritte und vielleicht das allerwichtigste Instrument ist das Thema Wissen in den Markt zu transportieren, Ausbildung, Trainings. Denn wenn ich was bestellen möchte und es kann keiner liefern, dann hilft das ja alles nichts. Das heißt, wir haben bei DGNB eine Akademie, eine kleine, feine Akademie gegründet, um das Wissen in den Markt zu bringen, um Experten auszubilden für nachhaltiges Bauen, die das am besten als Multiplikatoren dann auch wieder weitergeben.
Genau, und wir wollen es heute richtig schön konkret machen und vor allem die Häuslebauer und auch Privatpersonen ansprechen, die selbst renovieren. Und deswegen würde ich gerne ein paar Tipps von dir wissen. Wir hatten uns notiert, den Bestand analysieren. Warum ist das wichtig, wenn ich nachhaltig renovieren will?
Ja, wenn wir um Bestandsgebäude reden, dann haben wir ja im Grunde genommen eine Vielfalt von Gebäudebestand. Da findet man alles. Und um zu sehen, was eigentlich erforderlich ist beim Renovieren, brauche ich eine vernünftige Bestandsanalyse. Das geht in verschiedene Richtungen. In die eine Richtung, dass man schauen muss, was kann ich denn vom Bestand weiter nutzen, erhalten? Denn je weniger wir neu machen müssen, umso besser ist es für die Klimabilanz. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, zu sehen, was sind denn für Probleme im Bestand. Bestand ist ja nicht alles einfach gut, dann bräuchten wir ja nichts renovieren, sondern Bestand hat ja Probleme, entweder auf der Nutzungsseite, dass es den Nutzen, den wir uns heute wünschen, oder den Komfort, den wir heute uns wünschen, nicht bereitstellt, oder vielleicht auch auf der Schadstoffseite. Wenn man denkt, was man früher im chemischen Holzschutz beispielsweise gemacht hat, dann ist das natürlich untragbar. Und das muss dann entsprechend zunächst analysiert werden, dass man sieht, was muss man tun, was kann man tun. Und dann gilt es, die Konzepte aufzubauen, sozusagen die Vision nach vorne.
Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass es nicht automatisch besser ist, neu zu bauen, sondern dass man quasi, was schon da ist, da braucht man dann auch keine neuen Materialien. Es ist dann einfach auch ressourcenschonend. Deswegen ist eigentlich auch der Bestand auch ganz, ganz wichtig, dass man die Klimaziele erreicht. Genau. Jetzt noch Bestand analysieren. Wenn ich jetzt ein kompletter Laie bin, an wen kann ich mich wenden, dass er oder sie mir hilft, zu klären, was muss man eigentlich machen?
Also ich habe im Gebäudebestand unterschiedliche Fragestellungen, die ich lösen möchte. Oftmals fängt es an bei den Raumaufteilungen, dass eben der Nutzungsbedarf anders ist wie der Bestand. Und da hilft ganz klar der Architekt, der Planer. Der hat gelernt, Räume zu schaffen. Das können wir als Laien dann oftmals nicht so gut sehen. Und diese Nutzbarkeit von Räumen ist eigentlich die Grundlage für den hohen Nutzen von einem Gebäude. Deshalb sind auch unterschiedliche Gebäude aus der Historie mehr oder weniger geeignet oder gut geeignet, um dann renoviert werden und toll sozusagen in die heutige Nutzung zu kommen. Alle träumen ein bisschen davon, ein Haus aus der Gründerzeit oder eine Wohnung aus der Gründerzeit mit hohen Decken und so. Warum? Es sind flexible Grundrisse, es sind gerade über die hohen Decken gute Raumnutzungskonzepte möglich und da kann der Architekt tolle Sachen machen. Wenn man natürlich in der Raumhöhe nur, 2,10 Meter Raumhöhe hat, dann ist das in vielen Fällen, dann wird es schwierig, sage ich jetzt mal. Dann kann der Architekt vielleicht auch nicht helfen. Aber zunächst mal, der Architekt schafft es, die Räume sozusagen auf die Nutzung hin zu konzipieren und vorzubereiten. Wenn das alles schon passt, umso besser. Wenn man jetzt ein Einfamilienhaus hat aus den 60er, 70er Jahren, dann sind die Raumkonzepte oftmals gut. Da braucht es gar nichts, das zu ändern. Da sind die Zugänglichkeiten gut. Da geht es dann eher dann an die nächste Stufe, dass man die Gebäude energetisch ertüchtigt, ein Energiekonzept entsprechend aufsetzt. Und dort ist dann der Energieberater der richtige Ansprechpartner.
Erzähl noch ein bisschen mehr zu der Technik und zu der Heizungsgeschichte.
Ja, gerade bei den Energiekonzepten muss man das immer in Balance sehen. Mhm. Auf der einen Seite habe ich natürlich die Gebäudehülle. Man spricht ja nicht umsonst von einer Energiebilanz. Mhm. Das heißt, eine Bilanz hat immer auf beiden Seiten etwas. Also wir haben die Energieverluste durch die Gebäudehülle nach außen geht, aber auch durch die Lüftung, Lüftungsverluste. Und ich habe auf der anderen Seite auch Gewinne, solare Gewinne oder auch einfach durch das Bewohnen. Wir selber sind ja auch kleine Heizkörper, wenn wir uns im Haus aufhalten. Der Kühlschrank oder Elektrogeräte, wenn sie Strom verbrauchen, geben sie den Strom sozusagen in Form von Abwärme dann wieder ans Haus ab. Das heißt, das wird in Bilanz gebracht. Mhm. Und die Differenz, die muss ich sozusagen mit dem Heizsystem decken. Und das ist dann vielfach die Frage, was ist das geeignete Heizsystem? Je höher die Bedarfe sind, also wenn das Haus nicht isoliert ist oder keine dichten Fenster drin hat, wie du schön gesagt hattest, dann brauche ich natürlich einen hohen Heizwärmebedarf und der lässt sich dann, dann in der Vergangenheit wurde das meist mit fossilen Energieträgern, Gas, Öl, gedeckt. Das wollen wir natürlich heute nicht mehr. Also versucht man auf der einen Seite den Bedarf runterzubringen, um sozusagen das Delta, was noch benötigt wird, dann mit regenerativen Energien decken zu können.
Also wichtig ist einfach nur, umfangreich zu decken. Das heißt, zu überlegen, wenn ich jetzt eine neue Dämmung hinmache, dann muss meine Heizung gar nicht mehr so viel arbeiten. Andererseits bringt es nicht jetzt irgendwie eine komplett tolle, moderne, energieeffiziente Heizung einzubauen, wenn dann irgendwie die Fenster noch so undicht sind, dass die ganze Heizwärme im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster geheizt wird.
Genau, auch regenerative Energie ist ein knappes Gut. Mhm. Na, wenn wir das so sehen, klar, wir haben nicht immer genug Strom von Solaranlagen oder von Windkraftanlagen, um beliebig viel Strom zum Beispiel in der Wärmepumpe zu verbrauchen. Deswegen macht das super Sinn und es ist auch wirtschaftlich. Mhm. Das muss man einfach auch sehen. Strom zu erzeugen kostet Geld und wenn ich weniger erzeugen muss, ist es billiger. Und das gilt es letztendlich in Balance zu bringen. Also ein völlig energieautarkes Null-Energie-Haus zu machen, das ist vielleicht technisch möglich. In Forschungshäusern können wir das sehen, aber das ist nicht sinnvoll und auch wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll. Wir brauchen dann die Balance. Was immer gut ist, dass man die die Gebäude, ja, da gibt es so ein Stichwort Niedertemperatur-ready macht. Das heißt, dass man sie mit geringen Vorlauftemperaturen beheizen kann. Das hat den Vorteil, dass man Umweltenergie sehr viel besser nutzen kann. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, dass Fußbodenheizungen oder einfach auch sonst entsprechende große Heizkörper eben verfügbar sind. Und dann kann ich mit, unsere Wand spricht mit uns, und dann kann ich entsprechend mit geringen Vorlauftemperaturen das Haus heizen, und die Energie benötige ich immer, um die Differenztemperatur zwischen Vorlauftemperatur und Umweltenergie dann sozusagen hochzuheizen.
Da auch beim Thema Vorlauftemperatur finde ich auch immer ganz wichtig, wie du gesagt hast, einfach mal durchrechnen, weil es bringt mir dann wahrscheinlich nichts, wenn ich dann, also zum Beispiel nicht jede Wärmepumpe ist für einen Heizkörper geeignet. Das heißt, wenn ich keine Fußbodenheizung einbauen kann, dann muss ich auch gucken, welche Heizungsanlage passt zu meinem vorhandenen System dazu.
Das ist richtig, wobei es auch Heizkörper inzwischen gibt, die eben niedertemperaturfähig sind. Mhm. Es muss nicht eine Fußboden- oder eine Wand- oder eine Deckenheizung sein. Klar, an den Fußboden kommt man nicht ran. Wenn man jetzt entsprechend, wie bei uns zu Hause, Terrazzoboden in den bestimmten Räumen da ist, den macht man natürlich nicht raus, um eine Fußbodenheizung reinzumachen. Ja. Das hat man vielleicht vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren gemacht, aber das macht man heute nicht mehr. Oder wenn man Parkettboden hat, man wird den Parkettboden nicht rausreißen dafür. Und dann braucht man andere Lösungen. Es gibt niedertemperaturfähige Heizkörper. Das sind eigentlich eher, ja, wie man sich so ein Kühler an einem Auto, wenn man sich das vorstellt, so ganz feine Kühlrippen, wo dann eben sehr gut die Wärme abgegeben wird, funktioniert gut. Wenn einigen Räumen auch mit drin, aber auch das Thema Deckenheizung ist, also Strahlungswärme ist inzwischen auch weiterentwickelt, funktioniert auch ganz gut. Man muss sehen, dass man ein in sich stimmiges Konzept hat, zwischen Verbrauch sozusagen und dem, wie man den Verbrauch dann deckt.
Das ist ja selber angesprochen, dass du bei dir selber renoviert hattest. Wie hast du es dann gelöst mit der Heizung?
Wir haben einen kleinen Anbau neu gemacht und dort natürlich eine Fußbodenheizung dann reingemacht, in dem Teil, wo man sowieso sozusagen dabei ist, und in den anderen Bereichen dann eben über Niedertemperaturheizkörper das Thema gelöst. Natürlich mit einer entsprechenden Dämmung, sodass der Bedarf gering ist, und dann das Ganze auf Wärmepumpe.
Genau, also ihr habt dann die Heizkörper quasi ausgetauscht und dann auf Wärmepumpe gesetzt.
Ja, wir mussten sie nicht mal austauschen. Okay. Das Haus hatte gar keine Heizung in dem Sinn. Das war eine alte Bäckerei. Die hatte einen Ofen wie eine Bäckerei. Der wurde mit Kohle beheizt. Und das hat natürlich das gesamte Haus auch ungedämmt warm gemacht. Nachdem wir keine Bäckerei betreiben, sondern im Haus einfach wohnen, gibt es natürlich den Ofen nicht mehr. Und damit mussten wir dann eine Heizung entsprechend einbauen. Aber das ist ist eigentlich kein großer Unterschied, ob man jetzt die Heizung neu macht oder ob man dann eine bestehende Heizung nachher entsprechend ertüchtigt.
Genau, aber es zeigt ja schon, dass es dann quasi für alles eine gute Lösung gibt, wenn man einfach nur ein bisschen drüber nachdenkt und quasi alle Faktoren mit einbezieht.
Ja, wichtig ist, dass man ein Gesamtkonzept erstellt. Man muss vielleicht gar nicht alles auf einmal renovieren, wenn es ums Renovieren geht. Die Möglichkeit hat man nicht immer und auch die Zugänglichkeit nicht. Auch wenn man jetzt denkt, dass man zum Beispiel in der Wohnungseigentümergemeinschaft wohnt, dann kann nicht einer herkommen und sagen, ich will jetzt eine andere Heizung. Das muss man schon gemeinsam entscheiden und vielleicht dann auch zeitlich entsprechend abstimmen, dass man selber in seinem Bereich dann was macht, wenn man eine Etagenheizung macht. Das ist klar, das ist immer einfacher möglich. Wichtig ist ganz wichtig ist, es zu Ende zu denken. Ich meine, wir haben als Gesellschaft ein Ziel, spätestens 2045 wollen wir klimaneutral sein als Gesellschaft. Und das heißt, wir sind damit auch aufgefordert, in einem Wohneigentum klimaneutral zu werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das ist klar, aber wenn wir jetzt einen Plan machen, dann muss dieser Plan beinhalten, dass wir mit diesem Gebäude klimaneutral werden können. Und sonst implementieren wir jetzt bestimmte Bereiche und müssen es in 10 oder 20 Jahren neu machen, weil es eben nicht reicht zum klimaneutral. Mhm. Das heißt, ein Gesamtplan und dann entsprechend auch dann eben die Abwicklung darin dann zeitlich terminieren.
Aber auch da hilft wieder der Energieberater, die Energieberaterin, die einem das dann, also einfach einen guten Plan auch machen kann in mehreren Stufen.
Und der individuelle Sanierungsfahrplan ist im Grunde genommen die Grundlage, die technische Grundlage, um einen Klimaschutzfahrplan zu machen, um da sozusagen dann umzurechnen, wie bringe ich das Gebäude auf die Null.
Ja.
Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich auf der einen Seite die Gebäudehülle vernünftig fasse, das heißt, gute, dichte Fenster, ich werde in den meisten Fällen eine vernünftige Dämmung am Gebäude haben, nicht in allen, aber in vielen Fällen, das Dach, die Kellerdecke und so weiter. Und eine Energieversorgung basierend auf regenerativen Energien, das heißt, wenn immer möglich, Erzeugung am Haus, dass wir Dachflächen haben, die Gebäude letztendlich, da haben wir Natur versiegelt mit dem Gebäude und dann können wir doch die Dachfläche doppelt nutzen, indem wir dort über Photovoltaik dann Strom gewinnen.
Genau, oder über Solarthermie dann einfach wasserwarm bekommen.
Genau, zumindest das, ja.
Genau, also Dämmung, also Außenhülle, die gute Dämmung und die gute Heizung sind eigentlich so die zwei wichtigsten Themen.
Kombiniert mit der Nutzung des Gebäudes, ja. Weil wenn ich sozusagen, wenn das Gebäude nicht meinem Nutzungsanspruch entspricht, dann hilft mir ja am Schluss die Dämmung nichts. Das heißt, eine intensive Nutzung fürs Gebäude mit vielleicht gar nicht so viel Fläche, wie man zunächst mal denkt, kann man sehr oft den Nutzen trotzdem zur Verfügung stellen. Vielfach haben wir sehr viel Fläche im Wohnbereich, gerade im ländlichen Bereich. Ja, warum? Weil man es sich leisten kann. Ne? Das ist, und das ist nicht alles notwendig. Aber es wird natürlich dann alles beheizt. Es muss unterhalten werden. Es wird geputzt und so weiter. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Qualitätsfläche zu haben. Es ist auch manchmal eine Last, dies zu haben, was man vielleicht, wenn man jung ist, noch nicht so sieht, aber später dann, ja, dann auch sicher spürt.
Ich meine, den Trend gibt es ja auch im Neubau, dass quasi jetzt über Jahre hinweg die Häuser immer größer gebaut werden, pro Person immer mehr Wohnfläche auch eingeplant wird. Und wie du sagst, in vielen Fällen braucht man das ja gar nicht. Also das dann gehört zur Nachhaltigkeit, sich einfach dann auch wirklich sehr ehrlich zu fragen, brauche ich überhaupt diesen vielen Platz oder kann ich zum Beispiel einen Teil als Wohnung weitervermieten? Oder sind noch andere gute Ideen oder Tipps, wie man jetzt, was man mit übrigem Wohnraum machen könnte?
Super Stichwort. Sozusagen die Teilbarkeit der Wohnflächen entsprechend von vornherein vorzusehen. Dort brauche ich auch eigentlich wieder den Architekt, der das Konzept von vornherein so ausarbeitet. Natürlich mit einer Familie, mit mehreren Kindern, dann möchte man den Platz und das ist auch toll und richtig für die Kinder, dann entsprechend den Platz zu haben. Später, die Kinder sind aus dem Haus, dann habe ich jede Menge Zimmer und kann mit denen eigentlich nichts machen, weil das Konzept es nicht vorsieht, dass man jetzt zum Beispiel die Wohnung trennt oder das Haus in zwei Teile teilt und dann die Hälfte vermietet. Und da kann man ja ganz, ganz tolle Konzepte auch machen, wenn man es vorsieht und dass man es einfach umbauen kann. Wenn das ein Komplettumbau erfordert, dann wird es in der Regel nicht gemacht.
Ja.
Das haben wir schon gesehen. Das ist, das heißt, von vornherein dran denken, was man tun kann, wie man.
Was kann man zum Beispiel tun? Also hast du da konkrete Beispiele?
Ja, beispielsweise ist oftmals eine Teilung von einem Gebäude in zwei Ebenen, in zwei Wohnungen möglich. So wie man es im Grunde genommen auch früher hatte. Mhm. Das ist, es war ja nicht üblich, dass man in Häusern allein gewohnt hat vor 100 Jahren, sondern es hat pro Ebene dann eine Wohnung gehabt. Da hat es auch gewisse Gemeinschaftsräume gegeben. Auch die Zugänglichkeit ist oftmals darüber, also die Erschließung des Gebäudes ist darüber organisiert gewesen und erst in den 70er Jahren kam das eigentlich auf, dass man offene Treppenhausbereiche hatte, die mit der Wohnung verbunden waren, die sich natürlich nicht eignen, um ein Gebäude in zwei Wohnungen zu trennen, wenn die eine Partei dann durch die andere Wohnung in die Wohnung kommt.
Das will niemand vermieten.
Das ist nicht das Nutzungskonzept, was wir uns vorstellen.
Das heißt, wenn man dann eh schon am Renovieren ist, sich überlegen, baue ich dann gleich im Erdgeschoss das Bad so aus, dass ich eine Dusche habe, vielleicht auch eine Wanne, dass ich ein Zimmer habe, das ein Schlafzimmer werden kann und dass ich dann einfach zwei Haustüren habe, wo dann einfach eventuell die Mieter dann reinkommen, ohne, wie du sagst, durch das eigene Haus stiefeln zu müssen.
Oder dass man ein Treppenhaus einfach abtrennen kann. Es muss ja gar nicht von vornherein abgetrennt sein. Das ist eigentlich eher, dass es konzeptionell vorgesehen ist und gemacht werden kann. Das Badezimmer muss nicht ausgebaut sein. Aber wenn natürlich die Leitungen liegen, dann ist es einfach und schnell gemacht. Dann ist kein Komplettumbau, sondern dann baue ich ein Badezimmer ein und vorgesehene Leitungen.
Genau. Also sich auch da relativ ehrlich fragen, wie werde ich in 5 Jahren wohnen? Vor allem, wer wird in 5 oder 10 Jahren noch da wohnen? Und das dementsprechend schon einfach auf nicht nur ein paar Jahre, sondern wirklich auf Jahrzehnte im Vorausdenken.
Absolut. Und Thema Barrierefreiheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Klar, in unserem Alter denken wir da jetzt noch weniger dran. Wenn man da irgendwie mit Krücken läuft, dann hat man einen Sportunfall gehabt oder so. Aber das geht dann schneller vielleicht, wie man denkt. Und dann ist irgendwie der Rollator da und dann sind die Stufen plötzlich nicht mehr so einfach überwindbar. Das heißt nicht, dass wir keine Stufen haben dürfen, aber wir müssen uns überlegen, wie ist die Zugänglichkeit, wie ist Barrierefreiheit herzustellen. Und dann ist es halt unterschiedlich, ob ich jetzt eine gewendelte Treppe habe oder eine gerade Treppe. Eine geraden Treppe, wenn sie breit genug ist, ganz einfach mit geringen Kosten einen Treppenlift installierbar, eine tolle Sache. Dann in dem Fall und plötzlich ist der erste Stock zugänglich, auch mit Rollator oder mit Rollstuhl. Ansonsten, dann hört die Welt sozusagen im Erdgeschoss auf im Zweifelsfall. Und das ist nicht nur schade, sondern das führt dann oftmals auch dazu, dass das Haus einfach nicht mehr genutzt werden kann und ein Umzug erforderlich ist in der Situation, in der man vielleicht lieber eigentlich nicht umziehen möchte.
Wo man schon genug andere Sorgen hat und dann oder sich auch an sein Haus gewöhnt hat und dann wegen so einem Grund ausziehen muss. Wenn man es gerade, also man kriegt ja ein Haus relativ einfach barrierearm auch. Also einfach, man macht ein bisschen größere Türen. Wie du gesagt hast, man macht die Treppen einfach ein bisschen breiter, dass man notfalls einen Treppenlift einbauen kann. Einfach da ein bisschen voraus auch denken, dann kann man da eigentlich ohne großen Kostenaufwand schon viel, viel vorausplanen.
Es sind Konzepte, wo man wahrscheinlich auch den Architekt dann ein bisschen draufstoßen muss, dass er das mitdenkt. Weil Bewegungsräume, also nennt man Bewegungsräume in dem Fall, sind dann oftmals zu klein, um dass es richtig funktioniert. Treppenhäuser sind oft zu schmal, also nicht nur im Privaten, auch in öffentlichen Bereichen. In der Vergangenheit hat man das oft zu schmal gemacht.
Merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel auch junge Familien mit Kinderwagen, merkt man das ja auch. Also da muss man einfach die Balance finden. Natürlich will man immer an der Gangfläche ein bisschen sparen, damit man mehr für den Wohnraum hat, aber auch da die Balance finden, dass man es nicht zu eng und zu schmal macht.
Ja, eine gewisse Großzügigkeit, wie man das in der Gründerzeit hatte, ist an der Stelle sicher hilfreich, weil es dann Flexibilität schafft für die Zukunft.
Perfekt. Du hast ja vorher auch die Materialien angesprochen, die man eingebaut hat, die sehr gesundheitsschädlich auch sind. Also ich glaube auch Stichwort Asbest, da haben wir immer noch damit zu kämpfen. Deswegen würde ich gern darauf eingehen, welche Stoffe sollte man denn jetzt verbauen? Worauf sollte man achten, wenn man auch nachhaltig und das hängt ja in vielen Fällen zusammen, auch gesund bauen will?
Ja, das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass wenn wir heute bauen, umbauen, renovieren, dass wir gesunde Räume schaffen. Weil oftmals ist die Nutzung der Gebäude eingeschränkt wegen Schadstoffen. Und ich meine, nichts schlimmer, dass ich renovieren muss, nur weil das Schadstoffe sind, sprich, dass jemand einfach die falschen Materialien eingebaut hat. Ich will jetzt niemandem einen Vorwurf machen, der nach dem Krieg irgendwo in den frühen Jahren Asbest eingebaut hat, man wusste es nicht. Aber dann gab es einen Zeitpunkt, da wusste man eigentlich schon, dass das mit dem Asbest so nicht das ist, was man irgendwie haben möchte. Und es wurde noch lange eingebaut. Und so gibt es eine ganze Menge von Stoffen, wo wir eigentlich wissen, dass sie problematisch sind, dass sie gesundheitsschädlich sind zum Teil und man baut es nach wie vor ein.
Hast du Beispiele dafür? Also was sind so?
Ach, man kann da weitergehen über Flammschutzmittel, die zum Teil eingesetzt wurden über viele, viele Jahre, bis es halt einfach wirklich nicht mehr zulässig war aus europäischer Sicht. Und es geht weiter mit Stabilisatoren, mit Weichmachern, mit Lösemitteln. Wenn man jetzt hingeht und in den Baumarkt geht und irgendeinen sich Teppich oder Parkettklebstoff kauft, dann heißt das nicht automatisch, dass der so löse Mittelarm ist, dass er nachher für eine gesunde Raumluft geeignet ist. Und das ist eigentlich ein Problem. Mhm. Das heißt, wir müssen genau auf diese potenziellen Problemstoffe achten und natürlich richtig bemustern und diese Stoffe dann auch ausschreiben, wenn es eine Ausschreibung gibt, oder entsprechend den Handwerker beauftragen, hier die geeigneten Stoffe zu verwenden. Und das, das ist ein großes Problem, weil da hängt das Thema Wissen wieder dran. Mhm. Auf der einen Seite, weil normalerweise weiß ich ja als Bauherr nicht besser, wie das jetzt zu tun ist, aber man muss dann formulieren, was man eigentlich erreichen möchte. Viele Problemstoffe sind, klar, gehen auf das Thema Raumluft, also Innenraumluftqualität. Da kann ich hinterher messen.
Mhm. Gut, aber das ist dann meistens auch zu spät.
Dann ist es zu spät, genau. Dann, und dann ist die Frage, wer ist denn eigentlich dann dran schuld? Mhm. Und wenn man natürlich nicht ausgeschrieben hat entsprechend, also nicht eine Ausschreibung hatte, dann wird das sehr, sehr schwierig. Mhm. Und von dem her an der Stelle kommt natürlich auch das Konzept von der Zertifizierung ins Spiel. Dort bringt es natürlich ganz, ganz klar was. Weil dort sind klare Kriterien, was sozusagen erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Wir haben das in DGNB in einer großen Matrix in Qualitätsstufen sozusagen gestaffelt. Und inzwischen hat sich schon eine Art Konsens herauskristallisiert, dass die beste, die höchste Qualitätsstufe eigentlich das Anzustrebende ist. Es kann immer mal irgendwo was schief gehen. So ist Bauen. Dann muss man sehen, ob man das nicht auch heilen kann. Oftmals sind Emissionen, Innenraumluftemissionen vielleicht dann auch, klingen die auch ab über die Zeit. Das ist nicht das, was man möchte, aber was man dann eben akzeptieren muss an der Stelle. Und im Zweifelsfall, wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss man halt reparieren, auch selbst wenn neu gemacht ist. Das ist hart, das ist bitter, ja. Das ist teuer, ganz klar. Aber ich meine, wer möchte in einer ungesunden Raumluft leben? Genau. Das ist aus meiner Sicht keine Option.
Also auch da, wenn man jetzt selber renoviert, einfach sehr, sehr kritisch sein, welche Baustoffe man einbaut.
Ja, man hat ja immer zwei Situationen. Entweder, dass man selbst im Baumarkt irgendwo schaut. Und das sind natürlich Produktlabels in jedem Fall ein guter Hinweis. Blaue Engel beispielsweise, jetzt gerade wenn es um Farben und Lacke geht, ist da ein guter Hinweis drauf. Und wenn man über einen Architekt dann ausschreibt Richtung Handwerk, dann muss es ganz klar richtig ausgeschrieben sein. Mit der Zielsetzung und dort helfen sozusagen die Unterlagen von DGNB dann auch
mit rein. Also dass dann quasi auch die Privatbauherren von eurem Konzept profitieren.
Genau, weil das ist ja nichts Exklusives für einen Gewerbebau. Das ist von den Inhaltsstoffen das Gleiche. Vielleicht ein interessanter Punkt noch ist das Thema Allergien. Wir haben ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren eigentlich eine stetige Zunahme von Allergien in der Bevölkerung sehen wir. Und jetzt allergiefrei in Anführungszeichen, zu bauen. Das ist was quasi nicht möglich ist. Und wir brauchen dann eine richtige Balance. Wenn jetzt natürlich jemand Allergiker ist und es weiß, muss er damit anders umgehen, wie wenn man sozusagen sagt, okay, wir haben jetzt sozusagen ein gewisses Potenzial, wir wollen es halt richtig machen und möglich machen. Und das ist ein bisschen wie bei Nahrungsmitteln. da steht eben auch nicht, da wird nicht sichergestellt, dass kein Nahrungsmittel, was weiß ich, Spuren von Haselnüssen enthält, sondern es steht drauf, kann Spuren von Haselnüssen enthalten, wenn jemand da eine Allergie hat, dass er dann dieses Produkt eben nicht kauft. Und entsprechend muss man das dann wahrscheinlich auch perspektivisch bei den Baustoffen sehen, dass man eigentlich in den Innenräumen eher deklariert, okay, wir haben die und die Stofflichkeiten verwendet und wenn jemand eine Allergie hat, dann kann er das entsprechend dann sehen, ob vielleicht auch diese Wohnung dann geeignet ist oder nicht. Ja. Allergie heißt dann eben auch im weiteren Sinn, ich darf eben auch keine Birke irgendwie im Garten pflanzen und so weiter. Das ist, das gehört alles zusammen. Also das ist nicht nur der Baustoff und der Raum selbst.
Dann fasse ich bis zu diesem Punkt nochmal zusammen. Also wichtig ist einfach, sich viel Zeit für die Planung auch zu lassen, sich zu überlegen, wie brauche ich die Räume jetzt, wie brauche ich sie in Zukunft und dementsprechend einfach auch schon zu planen, eventuell Räume flexibel zu machen. Natürlich auch überlegen, wie ist meine gesundheitliche Situation, sind schon Allergien da? Und natürlich auch zu überlegen, wie kann ich möglichst gesund bauen, welche Baustoffe lasse ich überhaupt in mein Haus? Nicht, dass ich was einbaue, was dann das nächste Asbest sozusagen wird. Genau, und einfach sonst immer gern auch Hilfe holen von einem Architekten, einer Architektin, einem Energieberater, Energieberaterin, weil die einfach auch ein stufenweises, also wir helfen stufenweise zur Klimaneutralität kommen. Denn, und das wirst du mir gleich erzählt, Klimaneutralität ist ja ein Muss eigentlich.
Ja, wenn wir als Gesellschaft, wie ich schon gesagt hatte, klimaneutral werden wollen, und das ist, glaube ich, der gesellschaftliche Wille bei uns und da gibt es gar keine Alternative dazu, dann heißt das für jedes einzelne Gebäude auch, dass dieses Gebäude klimaneutral werden wird. Und wir können das uns zum Teil noch gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet. Denn heute sieht es aus wie eine Option. Mhm. Das ist aber keine Option, weil die wirtschaftliche Randbedingung wird diese Option Stück für Stück wegdrehen. Mhm. Das heißt, Gebäude, die das nicht werden, werden eigentlich, oder die das nicht können, werden Stück für Stück obsolet werden. Wir werden uns einen gewissen nicht klimaneutralen Gebäudebestand weiter leisten. Das sind die Baudenkmale. Mhm. Natürlich, ich muss nicht jede Kirche klimaneutral machen. Das ist nicht notwendig. Das sind heute auch nur 2% Pi mal Daumen, Baudenkmale. Das heißt, zu sagen, naja, dann ist mein Haus halt ein Baudenkmal, ist keine Option. Mhm. Und gerade im gewerblichen Bereich ist es natürlich noch sehr viel härter. Ich meine, der wirtschaftliche Wert liegt an der Nutzbarkeit der Gebäude, also oftmals an der Vermietbarkeit der Gebäude. Wenn diese nicht mehr gegeben ist, hat das Gebäude keinen wirtschaftlichen Wert mehr. Mhm. Und damit ist eigentlich langfristig ein Totalschaden, ein wirtschaftlicher. Und deshalb kann man eigentlich nur nicht früh genug rangehen, um genau diese Konzepte zusammenzustellen und sich auf den Weg zu machen. Weil eins ist auch klar, die Zeit rennt. Mhm. Und wenn nach hinten immer mehr Leute sozusagen auch Handwerkerkapazitäten, Materialien und so benötigen und haben wollen, dann wird es sicher nicht billiger. Und die Fördersituation wird sich natürlich auch verändern. Heute wird es oft, also zum Teil noch sehr relevant gefördert, zu sanieren. Das wird natürlich auch nachlassen.
Genau. Dann würde ich, wir nehmen gleich noch einen zweiten Teil auf und da würde ich dann auch noch gern auf die Förderung eingehen. Aber ich sage dir schon mal vielen lieben Dank, Johannes, fürs Zeitnehmen für den ersten Teil und wir hören uns gleich wieder zum zweiten Teil.
Gerne.